Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und natürlich meinem kongenialen Partner, dem Tobi. Hi, grüß dich.
Ja, hi.
Geht's dir gut?
Kein Grund zur Klage. Alles wie beim Alten. Wunderschön. Ich bin glücklich.
Wunderschön.
Wunderschön. Oh ja.
Ja, geil. Wir sind bei Folge Nummer 10 schon, Junge.
Ja, das ist Jubiläum, würde ich sagen. Hört sich gut an.
Jubiläum. Ja. Ja, hast recht. Hätten wir uns heute was Besonderes ausdenken sollen. Na, egal. Ja.
Haben wir nicht. Egal.
Wir haben auch so ein geiles Thema heute, glaube ich.
Eben, denke ich auch.
Doch, wir haben ein geiles Thema. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über etwas quatschen, was wir fest mit dem Thema Gaming verbinden. Und zwar wollen wir heute über die gute, beziehungsweise über den, über den Videospieljournalismus reden und vor allen Dingen über die guten alten Videospielmagazine. Ja, was haben wir früher gelesen? Was hat uns so geprägt? Und was gibt's heute noch? Wie fing alles an? War es geil? War es nicht? Darüber wollen wir heute quatschen und das soll heute unser Hauptthema sein. Wir beginnen gleich aber natürlich erstmal mit, was haben wir zuletzt gesehen und gezockt. Retro-Empfehlungen haben wir auch wieder für euch und natürlich hat der Tobi wahrscheinlich wieder ein hervorragendes Trivia to go für euch.
Ja, aber natürlich. Richtig? Ja klar, bestens vorbereitet.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Folge Nummer 10, mein Gott. Ich bin sehr stolz auf uns, Tobi. Der Podcast hat sich echt besser entwickelt, als ich dachte.
Ja.
Oder?
Ich finde es auch. Macht immer noch Spaß. Absolut super.
Ja, definitiv. Und wir haben zuletzt dann doch noch mal mehr Feedback bekommen und auch deutlich mehr Austausch mit der Community gehabt, gerade auf Instagram. Da sind wir auch recht aktiv mittlerweile. Und ich finde es echt erstaunlich, dass doch Leute gibt, die uns einfach auf ihrer Spotify-Startseite vorne mit drauf haben. Da können wir eigentlich nur stolz drauf sein. Ich bin ganz begeistert.
Ja, ich find's auch eine tolle Sache. Es fehlt nur noch das Angebot von Rebuy. Oh Gott, kleiner doofer Joke.
Das Angebot von Rebuy, ja. Ja. Rebuy wird uns ja mit Sicherheit jetzt fest hören, gehe ich von aus.
Natürlich.
Nachdem wir quasi schon eine Partnerschaft ins Rollen gebracht haben. Aber naja, wir machen die Arbeit nicht alleine hier. Ja? Rewind muss auch ein bisschen auf uns zukommen. Ja? Aber Ich bin mir sicher, wir profitieren voneinander.
kann nicht sein, dass ich da permanent bestelle. Ich will doch mal was von euch zurückhaben. Ja. Oh mein Gott, nee.
Also wenn das nicht beim nächsten Einkauf 10% gibt, dann weiß ich auch nicht.
10%, weil das hat
ja bestelle ich bei Koro. So.
Ja, genau, richtig, bei Koro. Ja. Koro-Drogerie.
Bei Koro oder bei der Clark-App?
Ja, klingt gut, ey.
So.
Haben wir jetzt alle durch. Klingt gut.
Bevor wir anfangen, mache ich ein bisschen Werbung.
Für Rebuy. Wer es
nicht gekriegt hat. Nicht für Rebuy.
Okay,
ich will Rebuy werden wir schon irgendwie einstreuen.
Ja.
Nein, ein bisschen Werbung, wer es nicht mitgekriegt hat. Ich war letzte Woche einmal zu Gast beim guten Philly und beim NBA mit Deutscher Brille Podcast. Da haben wir über die Minnesota Timberwolves und über die Play-Ins und Beginn der Playoffs gesprochen. Ist jetzt schon eine Woche alt, natürlich im Basketballgeschehen, dadurch so ein bisschen veraltet, aber gerne mal reinhören in den Podcast. Ich kann ihn nur empfehlen für jeden, der Bock auf Basketball hat. Geile Sache. Ansonsten auch gerne mal bei den Podcast-Kollegen von Planet der Filmaffen vorbeischauen und reinhören. Ich weiß nicht ganz, wann die releasen, ob die vor uns oder weiß ich nicht ganz. Aber in der nächsten oder aktuellsten Folge, hört mal rein. Da könnte man eventuell auch was von uns beiden hören, nicht? Wir wollen aber nicht zu viel verraten.
Ja, unter Umständen.
Ja, und ansonsten, Tobi, sollen wir starten?
Ja, ich bitte darum. Lass uns anfangen.
Tobi ist weg.
Wie, ich bin weg? Nein, ich bin da. Ich bin da.
Okay, dann, pass auf, leg mal los. Was hast du denn so zuletzt gezockt?
Was habe ich zuletzt gezockt? Ich stand vor meinen Regalen, die gefüllt sind mit Spielen und dachte mir, ich habe nichts zu spielen. Nein, ich habe frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir gedacht, Silent Hill 2. Weil den dritten Teil, den hast du damals gespielt. Und ich dachte mir so, mit Silent Hill, mit dem zweiten Teil haben wir beide keine Berührung gehabt. Ich hatte vor einer gewissen Zeit mal den ersten Teil auf der PlayStation 1 angespielt, aber nach kürzester Zeit wieder ausgemacht, weil also diese Panzersteuerung ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, und habe mich dann jetzt mal durchgerungen, den zweiten Teil, der natürlich auch diese bewährte Panzersteuerung hat, aber da geht das alles ein bisschen einfacher von der Hand. Hab den reingeworfen und ich muss sagen, das Spiel ist sehr gut gealtert, tatsächlich. Es ist immer noch sehr, sehr, sehr spannend, das Ganze, sehr schön düster und sieht immer noch ganz, sieht noch ganz gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Also für ein PlayStation 2-Spiel, ja. Da gibt es manche Spiele, die kann man sich wirklich nicht mehr angucken, aber das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und habe, wie gesagt, damit angefangen, das halt zu spielen. Ab und zu auch mal wieder hier Spin-Tires und sowas reingelegt. Aber nein, ich will das jetzt durchziehen. Silent Hill 2 wird durchgespielt. Und ja, ist super. Spielt das auch mal.
Wie viel hast du damit jetzt schon, also wie viele Stunden hast du damit schon verbracht?
Ich glaube so 4 oder 5 Stunden tatsächlich. Das Problem ist, ich bin, was diese Art Spiele angeht, bin ich jetzt nicht so der Profi. Ich glaube, andere wären schon viel, viel weiter als ich. Aber ich bin dann so, ich muss in jeder Ecke nochmal gucken und nochmal zurücklaufen und stelle mich auch manchmal ein bisschen blöd an. Das ist das. Also wenn du irgendwo zum Beispiel ein Spielmagazin liest, das Spiel hat einen Umfang von, weiß nicht, 10 Stunden, dann ist man durch. Da kannst du bei mir das Doppelte draufrechnen. Ist eigentlich fast bei jedem Spiel so, weil ich mir jedes kleine Detail angucke und habe ich da irgendwas vergessen und so weiter. Also ich brauche wirklich, nur ein Spiel durchzuspielen, brauche ich richtig lange tatsächlich. Und da nehme ich mir auch Zeit für. Also dieses Durchrushen, das ist gar nicht mein Ding. Ja, das kann ich halt nur dazu sagen. Also ich glaube, 4 oder 5 Stunden habe ich gespielt. Ja.
Ist gut, also bei Silent Hill ist es ja auch ein grundsätzlicher Bestandteil, jede Ecke nachzugucken.
Ja.
Du hast recht, Spielumfang, also das interessiert mich heutzutage auch gar nicht mehr. Also wenn da irgendwo zu lesen ist, ja, du hör mal, da kann man 70 Stunden drin versenken, da bin ich eher abgeturnt von,
ja.
Weil so viel Zeit habe ich einfach tatsächlich nicht mehr als Familienvater im Vollzeitberuf. Das ist schade natürlich, aber irgendwie halt auch der normale Weg der Dinge. Und ich würde mich gerne wieder ausführlicher mit Spielen beschäftigen, aber ich muss mich tatsächlich dann konzentrieren, so der Hauptstory zu folgen und ja, Nebenquests, das ist ja alles ganz schön, dass ich dann auch irgendwie, was weiß ich, 500 Mal irgendwelche Diamanten sammeln kann, aber das ist ehrlich gesagt nichts mehr, wofür ich meine Zeit irgendwie opfern kann und deswegen, also ich bin immer ganz froh, wenn ich sehe, hey, das ist ein Game, das kann man so in 10 bis 15 Stunden kann man so die Hauptstory durchhaben, ohne groß irgendwie mit vielen Nebengeschichten irgendwie aufgehalten zu werden, dann denke ich mir immer, ja, okay, genau das ist das, was ich eigentlich dann zwischendurch oder abends einfach auch brauche.
Ne? Geht mir tatsächlich genauso. Ja. Ich bin da auch absolut von abgeturnt, auf Deutsch gesagt, wenn ich sowas sehe, dass du da Stunden reinbuttern kannst. Und das ist aber das Problem, das machen die mittlerweile alle, diese ganzen Spieleentwickler, die werben damit, dass du da irgendwie 100 Stunden drin versenken kannst. Wir sind da nicht die Einzigen. Die meisten Spieler haben da keine Lust drauf. Die sagen, das ist einfach zu viel. Das ist auch zu langweilig. Aber dieser ganze Open-World-Quatsch und so weiter. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Naja.
Ja, also, ja, ich glaube, Leute aus unserer Generation sehen das tatsächlich so. Für Jüngere ist das natürlich irgendwie geil. Also, wenn du dir vorstellst, dass du, als du irgendwie, weiß nicht, 15 warst oder so, dass es da ausschließlich Spiele mit Open World gäbe, die irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden du hättest es gezockt, weil du die Zeit dafür gehabt hättest. Und wie gesagt, heutzutage ist irgendwie, also mein Alltag dafür nicht mehr wirklich ausgelegt. Ne? Aber ich sehe genug Leute irgendwie auch bei Insta und sowas, die dann halt ihre Spielstunden da offenlegen und was weiß ich, dass sie da irgendwie wieder Platin gesammelt haben oder so, wo ich mir denke, Respekt, ey. Irgendwo bin ich neidisch darauf zu sehen, dass das Leute echt noch können und Zeit dafür haben. Andererseits denke ich mir, boah, also ich bin ja dann auch so, dann will ich ja auch die Serie noch geguckt haben, den Film noch geguckt haben. Also ich muss mir das ja auch alles irgendwie so eintakten und einteilen. Ne? Ich weiß nicht. Naja, schwieriges Thema.
Finde ich.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Richtig.
Ja.
Absolut.
Okay, hast du noch was gesehen?
Ja, ich habe auch noch was gesehen und zwar mal wieder nichts Aktuelles. Ich habe so durch mein Regal gewühlt und dachte so, welchen Film kann ich mir mal angucken oder welche Serie und bin wieder bei Stromberg gelandet. Ich glaube, das lag halt irgendwie daran, ich habe durch YouTube bin ich dann irgendwie mal so ein bisschen durch, irgendwie mal angeguckt und dann wurde mir da was vorgeschlagen und dachte mir so, yo, Stromberg, genau, hast ja auch noch alle Staffeln. Und jetzt gucke ich halt alle Staffeln Stromberg nochmal. Finde ich, ist ein ist super. Ne? Ich habe The Office habe ich ja vor ein paar Wochen habe ich mir habe ich da durchgebinged, wenn man das so sagt. Und jetzt kommt der deutsche Ableger, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, Stromberg, klasse.
Yes. Ja, also ein All-Time-Classic auch mittlerweile, ne? Ja. Gut, ich habe auch ein bisschen was gezockt und gesehen. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ganz aktuell, aus dem aktuellen Gaming-Bereich, habe ich den neuen Kirby-Teil auf der Switch tatsächlich gespielt und muss sagen, war gut. Habe ich durch. War gut, war nett, war süß. Also wirklich süß im positiven Sinn. War wirklich süß irgendwie das Spiel. Ja. Ist halt, ja, Nintendo weiß da schon, was es mit seinen Marken macht. Ne? Sei es Super Mario, sei es Yoshi, sei es irgendwas anderes oder halt auch Kirby. Die Spiele funktionieren einfach immer noch. Ja. Sind natürlich absolut familienfreundliche und sehr auch meistens einsteigerfreundliche Spiele, die jetzt nicht den höchsten Skill-Level eines Gamers abfordern. Aber ich kann wirklich nicht schlecht über das Spiel sagen. Kirby und das verlassene Land ist, glaube ich, das vergessene Land ist der Untertitel. Hat wirklich Bock gemacht, hat viele Funktionen drin gehabt, die ich echt ganz nett fand. Ja, Kirby futtert sich da irgendwie ein Auto rein und dann kann man da durchfahren und ach, ist schon alles ganz gut gemacht. Hat für Kirby-Verhältnisse relativ, ja, sagen wir mal, eine Open-World-artigen Aufbau der Level. Wobei, wenn man ehrlich ist, das Level trotzdem relativ geradlinig funktioniert. Man kann sich da aber relativ frei bewegen, was wohl in den letzten Kirby-Teilen auf den letzten Nintendo-Konsolen nicht mehr der Fall war. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte seit Kirby's Dream Land 2 auf dem Game Boy tatsächlich nie ein Kirby-Spiel mehr gezockt. Zumindest nicht also proaktiv irgendwie bei mir gehabt. Weder auf der Wii noch auf dem GameCube oder sonst irgendwo. Deswegen, das jetzt nach langen, langen Jahren ein Kirby-Teil, den ich dann wirklich ganz aktiv gezockt habe, fand ich gut. Kann ich jedem empfehlen. Ist locker, easy. Kann man gut zocken. Finde ich gut. Ja, definitiv eine Empfehlung. Und ja, weil sonst gerade nichts Aktuelles für mich dabei war, habe ich mich dann wieder an meine PlayStation 2 gemacht. Jeder, der uns auf Instagram folgt, weiß ja, wir haben einen großen PlayStation 2-Monat. Jeden Tag wird ein neues PlayStation 2-Spiel von uns hochgeladen und ein bisschen beworben. Und da habe ich mich an zwei Spielen versucht, die ich beide ja schon mal jetzt begonnen habe und bei beiden noch nicht weiß, ob ich weitermachen werde. Einmal ist es Oni, ein Rockstar-Game, was ehrlicherweise ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass Oni von Rockstar Games war. Wenn man so jetzt die typischen Rockstar-Games durchgeht, da fällt mir Oni ehrlich gesagt nicht ein. Habe ich angefangen, hatte zum Anfang so ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten, ehrlich gesagt. Steuerung gefiel mir jetzt nicht so gut. Wird viel mit Schultertasten irgendwie, also ich meine, das Game kam irgendwie rund um die 2000er-Wende, ich glaube 2001 kam es raus. Ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie besonders experimentell versuchen wollten, aber du springst und machst sehr viel über die Schultertasten, was, finde ich, irgendwie ungewöhnlich ist. Setting ist ganz cool, ne? So ein etwas futuristisches, Anime-angehauchtes Setting. Das ist schon ganz interessant. Hab das jetzt aber bisher so 1,5 Stunden gespielt, hab da Tutorial und so die erste Mission da irgendwie gezockt. Mal schauen, so richtig gekriegt hat es mich noch nicht. Und dann habe ich noch The Way of the Samurai angefangen, auch auf der PlayStation 2. Und da habe ich, also da musste ich wirklich die erste Stunde lang ganz hart schlucken, weil das wirklich eines der schlechtesten und langatmigsten Tutorials hat, das ich je gesehen habe oder je selber gespielt habe. ganz furchtbar. Ich kann es jetzt ganz schwierig erklären irgendwie, aber ja, das Spiel beginnt damit, dass du da mit deiner Lehrerin auf so einem Berg da stehst und die einfach nur durch Dialogzeilen funktioniert dieses Gespräch ohne Audio und sie spricht so furchtbar langsam. Also diese Dialogzeilen lassen sich nicht wegdrücken und du beginnst wirklich mit, drücke Pfeil nach unten, um einen Schritt nach hinten zu machen und das funktioniert so langatmig und da habe ich mich wirklich, wirklich durchgekämpft. Ich habe mir kurz überlegt, wenn man dazu jetzt so einen Twitch-Stream macht, ja, man müsste wirklich nur lachen, weil das so unfassbar dämlich ist. Also Tutorials, gut und schön, ja, können ganz wichtig sein, aber ich brauche wirklich kein Spiel, was mir sagt, wie ich nach vorne und nach hinten laufe. Also wenn das nicht zufällig ganz ausgefallen ist, ja, dann brauche ich das nicht. Aber naja, okay. Also da habe ich so ein Tutorial hinter mir gebracht und da musste ich das Game erstmal ausmachen, weil ich schon etwas angenervt war. Aber ich bin bereit, dem Spiel noch ein paar Minuten zu geben. Die Hörer können mir ja ein Feedback dalassen, ob es sich lohnt oder nicht. Ich habe vorher ehrlich gesagt wenig mit dem Spiel zu tun gehabt, deswegen ich weiß noch nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse, aber ja, wollen wir mal schauen. The Way of the Samurai. Ja, das ist, was ich zuletzt so gezockt habe und gesehen. Ja, ganz aktuell schaue ich Moon Knight, neue Marvel-Serie auf Disney Plus. Jede Woche, jeden Mittwoch eine neue Folge. Moon Knight, ja, ein neuer Charakter aus dem Marvel-Universum, ein neuer Superheld, der ja so in dem Marvel Cinematic Universe bisher noch gar nicht vorkam und ehrlich gesagt auch kein Charakter ist, den man, ja, den jetzt so der Casual Marvel-Gucker vielleicht kennt. Ich kannte ihn vorher auch nicht großartig. Ich wusste, dass es darüber eine eigene Comic-Reihe gibt. Die Ausgangslage ist relativ interessant. Der Hauptcharakter, Mark Spector, leidet an Schizophrenie und hat, ohne jetzt viel zu spoilern, drei Charaktere in sich, ja, und ist gleichzeitig der Avatar einer ägyptischen Gottheit, die ihn dafür nutzt, um der Welt was Gutes zu tun. Der kann sich dann halt auf Abruf so einen weißen Anzug anschwingen und hat dann ja relativ starke Fähigkeiten, ist besonders stark, hat besondere Heilungskräfte, blablablub. Hat ein interessantes Setting, ne? So ägyptische Gottheiten, ägyptische Mythologie, das hat man bisher noch nicht häufig im Marvel-Universe gehabt. Deswegen ganz interessant. Ja, ich werde die Serie weiter gucken. Gehuckt hat sie mich ja noch nicht so ganz richtig. Ich kann aber jetzt noch nicht ganz benennen, woran es liegt. Ich werde sie weiter gucken. Mal schauen. Ja, das gucken sich ganz aktuell. Ja, viel mehr habe ich nicht.
Ja, hör mal, ist ja auch was. Ne? Nebenbei muss ja auch noch arbeiten gehen, ne? Familie und so weiter. Ne? Also muss ja alles unter einem Dach bekommen. Da ist ja doch schon mal was. Ich habe noch eine Runde Dynasty Warriors 2 habe ich noch gespielt. Eins, wo du sagst, ja. Ich habe noch eine Runde Dynasty Warriors 2 gespielt und aber auch nicht lange, ist das auch nicht so mein Ding. Habe ich mir mal irgendwann gekauft gehabt und dachte mir, hey, das habe ich noch gar nicht reingelegt und habe da auch irgendwie ein, zwei Stündchen verbracht und habe dann wieder ausgemacht und bin dann rüber zu Silent Hill gegangen. Ja, hat man nichts verpasst, meiner Meinung nach. Ja. Das war eigentlich.
Silent Hill finde ich gut. Also ich bin gespannt, was du noch so erzählst. Ne? Der zweite Teil, den habe ich auch so überhaupt gar nicht irgendwie, ja, hatte ich so überhaupt keine Berührung mit. Den ersten Teil auf der PlayStation 1 gezockt und dann Teil 3 dann auf der PlayStation 2 mir irgendwann zugelegt und den auch sehr ausführlich gezockt damals. Hm. Aber Teil 2, ja, habe ich auch hier stehen, noch nie berührt. Ja.
Hast du denn den Teil 2 auch in diesem Pappschuber oder hast du den, ich habe den Gibbet nur im Pappschuber, kann das sein?
Ja, ja, genau, in dem schwarzen Pappschuber. Hm. Hab den auch relativ verlottert, ne, da war dafür ziemlich günstig irgendwie geschossen. Hm. Aber ja, den müsste ich mal gucken, dass man den so ein bisschen upgradet, dass ich den mal irgendwie eine schönere Version finde. Naja. Ist halt auch ziemlich schlecht. Also ich habe ja um alle meine Spiele dann so eine Schutzhülle, weil wenn du den Pappschuber da zweimal raus und rein, also wenn du die so, die Spiele nebeneinander gereiht hast, wenn du den dann da einmal raus und reinschiebst, also was hat man sich dabei gedacht? Jetzt mal ganz im Ernst, naja.
Naja, meins ist auch nicht im besten Zustand, aber ich dachte mir so, ey, komm, weißt du, aber die Dinger, die sind mittlerweile richtig teuer, ne? Also Silent Hill 2, wenn du in einem wirklich geleckten Zustand haben willst, da kannst du richtig was hinblättern. Deshalb, ich lasse das einfach so, ist okay.
Korrekt.
Ich bin gespannt, wie das so ist, wie es so weitergeht. Ja, guck mal, dann haben wir das Thema auch abgehakt.
Gut.
Ich würde sagen, da kommen wir doch mal dann direkt
Haken
zu unserem abgehakt. Ich würde sagen, da kommen wir doch mal direkt zu unserem Hauptthema. Möchtest du das Ganze einleiten?
Ja, kann ich gerne machen. Voraussetze ich einmal, oder will ich einmal sagen, ich hoffe, dass diese Folge meinerseits wieder eine bessere Tonqualität hat als letztes Mal. Ich weiß, an alle, die sich da die 2 Stunden angehört haben, da hat es nochmal technische Probleme bei mir gegeben in der Spur. Das war zum Teil nicht schön anzuhören. Wir sind beide jetzt mit neuen Mikros ausgestattet. Ich hoffe, das macht sich bemerkbar. Mal schauen. Ne? Ja. So, das sei nochmal vorausgesetzt. Wir haben die Probleme erkannt und versuchen sie zu beheben. Und natürlich stetig an uns zu arbeiten.
Richtig, das ist korrekt. Das machen wir.
Das ist korrekt. Ja, wollen wir zum Hauptthema rüber switchen? Klar, gerne. Videospielmagazine. Etwas, was, glaube ich, jeder, der Gamer ist, irgendwie zu irgendeinem Punkt begleitet hat. Ja, früher einfach auch unfassbar wichtig war, um zu wissen, was ist hier eigentlich los. Ne? Weil Videospieljournalismus, wir kennen ihn heute, du möchtest wissen, wie ist ein Spiel, du möchtest einen ersten Eindruck gewinnen, YouTube-Zeile irgendwie das Spiel eingeben und dann kommen da die ersten Previews, Reviews und was auch immer, ja. Zum Teil von, natürlich von Verlagen, die auch ihre YouTube-Kanäle haben, wie die GameStar und so, aber natürlich einfach auch viele YouTuber, die sich da irgendwie drauf spezialisiert haben. Also es ist, man kann Footage ohne Ende haben und es ist heutzutage wirklich nicht schwierig, sich über ein Spiel so unfassbar ausführlich zu informieren, bevor man es kauft. Das war früher natürlich alles nicht so einfach. Ja? Wir kommen doch aus einer Zeit, wo Internet einfach nicht dauerhaft und vor allen Dingen so in dem Ausmaße präsent war. Und dann waren Videospielmagazine das Ding. Also du brauchtest die Dinger, wenn du nicht einfach nur Geld ausgeben wolltest, ohne zu wissen, wofür, brauchtest du die. Und die waren einfach super wichtig, um zu wissen, was kommt, was ist gerade up to date wie gut funktionieren Spiele. Ne? Also unfassbar wichtig gewesen.
Ja, absolut. Und da gab es natürlich auch so die verschiedensten Fraktionen. Der eine, wenn wir jetzt in den PlayStation-Bereich gehen, ich hoffe, ich greife da nicht zu weit vor, der eine hat dann UPM gelesen, also das offizielle PlayStation-Magazin, der andere die Playzone, dann hat man das so gegen verteidigt, nee, das ist besser und hier und da. Und ja, also man hat wirklich sich die Spiele dann auch gekauft. Man ist nicht einfach in den Laden gegangen, also ich kann jetzt nur so von mir sagen, so war das halt, ich bin nicht in den Laden gegangen, habe ein Cover gesehen vom Spiel und gesagt, das kaufe ich jetzt. Nein. Ich wusste tatsächlich über jedes Spiel, was erscheint, wusste ich Bescheid und konnte dann nach Mediamarkt oder was weiß ich wo hingehen. Ich habe das Spiel dann in der Hand gehabt und wusste, also nicht selber, aber wusste halt dann noch im Kopf halt, was sagte der Test? War das ein gutes Spiel? Kann ich das kaufen? Ja oder nein? Also ich habe mir die Spiele nur gekauft, wenn die eine gute Bewertung tatsächlich auch in den jeweiligen Magazinen halt bekommen haben. Und davon habe ich das halt dann tatsächlich abhängig gemacht. Ich glaube, bei dir war das nicht anders, oder?
Nee, absolut nicht. Du sagst das so schön. Ich hatte auch wirklich, also ich habe mit Spielen direkt auch eine Bewertung verbunden. Ob das gut ist oder nicht, darüber quatschen wir nachher nochmal über die einzelnen Bewertungssysteme. Mhm. Aber ja, ich habe mir genau gemerkt, ey, es hatte in der OPM eine 85 oder so, ja, oder hat irgendwie so ein Top-Siegel bekommen. Es gab ja, jedes Heft hatte ja so seine Awards und Siegel und so, ne? Und ja, ich kannte Spiele wirklich auswendig nach ihrem Bewertungsgrad der einzelnen Zeitschriften. Und innerhalb dieser Zeitschriften gab es ja auch dann die Charts, ne, und auch genau da wusste ich, bei Ego-Shooter, was weiß ich, Half-Life ganz oben oder so, das kannte ich auswendig, du hast völlig recht, ich kannte das auswendig und ja, ich meine, auch Spiele haben früher schon so viel wie heute gekostet, also inflationsbereinigt und umgerechnet, ne, von Mark auf Euro und bla bla bla, das war damals für einen noch viel mehr Geld als heute, ja, so. Und du konntest da einfach auch nicht einfach drauf loskaufen, ja, also, nee, hätte ich mir einfach nicht leisten können, ne, ja.
Ne, tatsächlich. Naja. Aber wenn man mal wirklich so zusammenrechnet, wie viel Geld man so für Zeitungen ausgegeben hat, ne, also, weiß ich nicht, ich hatte einen Stapel Zeitschriften noch bei mir gehabt und den habe ich aber alle weggeworfen und wenn man das wirklich mal so zusammenaddiert, wenn man so 2-3 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, und dann alle Zeitungen, die man gekauft hat, Mann, ist das viel Geld gewesen, ne? Aber wie du schon sagst, weiß ich nicht, wenn damals auch ein PlayStation 2 Spiel, hat der auch irgendwie 60 Euro, also 59 Euro gekostet, da musstest du dir das dann wirklich 2-3 Mal überlegen, ne? Kaufst du das jetzt oder nicht? Und dann lieber auf Nummer sicher gehen und für 5 Euro eine Zeitung kaufen, ja.
Definitiv. Es gab ja da neben den Artikeln über die Spiele ja auch noch ein kleines anderes Medium, über das wir gleich aussprechen werden, was einem geholfen hat, einen Einblick in die Spiele zu bekommen. Ich würde einmal ganz kurz und ganz knackig, so ein bisschen geschichtlich starten, wie denn der Videospieljournalismus hier in Deutschland so angefangen hat, beziehungsweise was so die ersten Magazine waren. Somit das erste Magazin, was in Deutschland erschienen ist, war Telematch. Ist 1982 erschienen, das Magazin. Haben wir absolut nichts mit zu tun. Kann ich auch nichts zu sagen. Habe ich nie irgendwie mal in der Hand gehabt oder so. Deswegen, ich kann null etwas über den Inhalt sagen. Aber ja, 1982, die Konsolenwelt war bei weitem noch nicht so facettenreich. Man kann sich erahnen, was da dann so drin war. Und ne, ja. Und ja, das war so die erste Zeitschrift. Die erste große Zeitschrift, die es auch heute noch gibt, war dann die PC Games, erschienen 1992, gibt es bis heute noch. Und ja, wie der Name schon sagt, ja, auch spezialisiert auf PC-Games. Weiß nicht, hast du, ich war ja nie PC-Zocker, hast du die PC-Games viel gelesen?
Nee, PC-Games tatsächlich nicht. Ich habe mir auch ab und zu mal die GameStar gekauft, aber ich habe mich dann irgendwann, nachdem ich mal so diverse PC-Zeitungen mir halt zu Gemüte geführt habe, habe ich mich in die PC-Action verliebt. Und da trauern die Leute immer noch sehr, sehr nach, weil das ein absolutes Nischenprodukt war. Das vom Cover her war das halt genauso wie eine GameStar oder wie eine PC Games, wobei Ende der 90er waren halt auch heutzutage undenkbar, waren immer so, ich sag mal so Game Girls, ja? waren halt auf dem Cover drauf. Also es war bei jedem neuen Magazin von der PC Action war halt irgendwie so ein Mädel drauf, ja? Sexy angezogen und sowas, also heutzutage völlig undenkbar, ja? Also erinnert mehr an Playboy als an alles andere. Aber abgesehen von dem Cover, was die dann auch irgendwann mal geändert hatten, dann sahen die Cover halt, wie gesagt, genau fast gleich aus wie bei der GameStar. Das war der Humor. Und die Tests waren alle sehr seriös geschrieben tatsächlich. Allerdings hatten die diese typischen Bildunterschriften. Screenshots von dem Spiel und diese Bildunterschriften, die waren halt alle sehr satirisch und lustig. Genauso wie die Leserbriefe. Mhm. Wenn du einen Leserbrief dahin geschrieben hast, du hast von dem lieben Harald Frenkel, ja, hast du noch nie eine ernsthafte Antwort auf irgendwas bekommen, ja. Die haben halt ihre ganzen Leser alle durch den Kakao gezogen und das hat sich halt durch das ganze Heft gezogen. Ja, wobei im Jahr 2013 war dann Schluss mit der PC Action, im Jahr 2009 hat die Firma Computec, das ist der Vertrieb von diesem Magazin, haben dann outsourced.
Verleiher, ne?
Oder Verleiher, ne, Verleiher ist ja eine, also nee. Publisher?
Verlag. So.
Verlag, oh ja, genau, Verlag. haben Outsourcing tatsächlich betrieben und haben die Redaktion total verkleinert und alle möglichen Leute rausgeworfen, neue Leute eingestellt und der Humor war dann weg. Die haben dann, das ist dann wie ein abklatschender GameStar gewesen, ja. Hat sich auch nicht mehr gut verkauft, ist viel zu dünn geworden, die ganzen Abonnenten sind alle abgesprungen und dann war 2013, war dann auch Schicht im Schacht. Also wenn ihr irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder was eine PC-Action seht, sofort kaufen. Also wenn die von vor 2009 ist. Ganz, ganz klasse. Super. Kann ich nur empfehlen.
Ja, wie gesagt, klingt geil. Also quasi der Unique Selling Point dahinter war, dass das alles so ein bisschen satirisch und humorvoll aufgezogen war. Das finde ich jetzt ganz gut. Ja. Wie gesagt, ich hatte leider mit PC-Magazinen so gut wie nichts am Hut, weil sie mir einfach nichts brachten. Ne? Aber ja, PC Action sagt mir natürlich was. Also ich kann mich gerade zumindest definitiv an so die Cover erinnern, beziehungsweise an das Logo und blablabla, dass das da im Kiosk dann des Vertrauens immer stand. Ja, dann gab es noch, oder kurz nach der PC Games ist dann auch 1993 die Maniac erschienen. Eine ganz große Zeitschrift, die viele, viele wahrscheinlich kennen werden und die vielleicht für viele, viele auch der Einstieg in die Videospielmagazin-Welt war. Gibt es auch heute noch, das ist mittlerweile die M-Games. Ja. Wie gesagt, gibt es auch heute noch, das ist ja durchaus zu erwähnen, also jetzt über knapp fast 30 Jahre bestehen, das haben nicht viele Magazine geschafft, richtig?
Das ist absolut korrekt. Die Maniac tatsächlich, die finde ich auch sehr gut. Ich habe auch ein paar oder beziehungsweise M-Games, ein paar Ausgaben hatte ich mir auch mal gekauft gehabt über die Jahre. Ich finde gut, die unterscheidet sich tatsächlich sehr von diesen anderen Spielemagazinen. Geht halt über jede Plattform hinweg. Ne? Ist jetzt nicht beschränkt nur auf PC oder nur auf eine Konsole, sondern alles mögliche querbeet. Die gucken wirklich über den Tellerrand. Die testen auch Japan-Only-Spiele, also NTSC-Spiele, die zeigen neuen Merch und sowas. Und das machen diese ganzen anderen, und super viele Tests auf jeden Fall. Super viele Tests. Und die anderen Spielemagazine, die werben dann mit einem großen Blockbuster, sage ich jetzt einfach mal, ein neues, was weiß ich, Far Cry. Und dann hauen die da 20 Seiten Far Cry. Also der Inhalt ist da nicht so bei den anderen Spielezeitschriften so umfangreich wie bei der Maniac tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb die sich so lange hält. Also kann ich auch nur empfehlen. Super Ding.
Ja, wenn ich mir heutzutage tatsächlich noch eine Zeitschrift hole, es kommt nicht mal häufig vor, dann wähle ich auch meistens zwischen dem Maniac oder als Sony Boy dann zwischen Maniac und der Play 5 mittlerweile. Ja, das stimmt. Also Maniac bzw. M-Games heute, ein Magazin, was sich völlig zu Recht aufgrund von Qualität so lange halten konnte. Ne?
Ja,
absolut. Ja, stimmt. Wann kaufst du heute noch Zeitschriften? Oder wieso? Was ist so das Setting, was es braucht, dass du sagst, so, jetzt kaufe ich mir eine Videospielzeitschrift?
Boah, das ist eine gute Frage. Also meistens, ich liebe das, weil das kenne ich noch von früher. Mein Vater und ich, wir sind immer zum Bahnhof gefahren, ja. Und der Bahnhof-Zeitungshändler, der hat ja alles. Da gibt es ja wirklich alles an Magazin. Und das hat bei mir so angefangen, ich habe immer früher Autozeitschriften da mir halt gekauft, beziehungsweise er hatte noch nur ein bisschen Taschengeld gehabt. Papa hat dann mal eine Mark springen lassen, dann gab es dann die neue Chrom und Flammen und so was. Und dann irgendwann kam halt so das Thema tatsächlich Videospiele. Und dann sind wir halt auch dahin gefahren. Dann war ich halt erstmal ganz perplex gewesen, weil wow, das ist ja so eine riesen Auswahl, so viele Magazine. Und das mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Also ich fahre immer noch gerne, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann sage ich mir, okay, ich fahre jetzt mal zum Bahnhof tatsächlich, nicht irgendwie nach Edeka oder so weiter, da haben die da nur Bild der Frau, das goldene Blatt und Eisenschund, den ich natürlich nicht lese. Nee, dann fahre ich zum Bahnhof und da kannst du ja nicht, also wirklich, das geht ja gar nicht. Nee, dann fahre ich zum Bahnhof und dann stelle ich mich dahin, durchforste tatsächlich erstmal die Autozeitschriften tatsächlich und danach geht es dann in die Abteilung von Videospielen und da ist mir aufgefallen, die Zeitschriften werden natürlich auch immer dünner, aber die Auswahl wird größer, habe ich manchmal so das Gefühl. Also manche Zeitungen sterben halt einfach, wie zum Beispiel die PC Action, aber es wird viel spezifischer. Mittlerweile gibt es sogar, und da fallen mir zwei ein, reine Retro-Spiele-Magazine, ne? Und zwar die Return und die Retro-Gamer. Und ab und zu haut, ich glaube, das ist die Retro-Gamer, die hauen dann auch mal so eine Jahresausgabe raus oder speziell ein Magazin nur über Sega oder das N64 und so. Und da werde ich natürlich echt schwach. Aber wenn man sich die Preise, ich habe nämlich hier zwei Ausgaben jeweils liegen, die Return Costa Quanta, die kostet anscheinend gar nichts. 7,50 Euro, das lässt sich natürlich noch verkraften. Der Druck ist absolut toll, super gebunden. Ne, also nicht mit irgendeiner blöden Heftklammer einfach nur zusammengetackert und dann liest er das zweimal auf dem Klo und dann ist das Ding auf einmal kaputt. Also ist sehr schön gebunden. Die Qualität ist super, der Druck, der Geruch. Ich liebe auch den Geruch von Zeitschriften. Na, egal, das ist ein anderer Fetisch.
Definitiv. Ja.
Genau wie die Retro-Gamer. Aber da bist du dann, jetzt muss ich nochmal gucken, die Retro-Gamer, die kostet 12,90 Euro. Jesus, 12,90 Euro. Und hat 195 Seiten. Also das ist die Ausgabe, die ich jetzt hier in der Hand halte. Aber liest sich sehr, sehr schön. Da sind auch bekannte Redakteure drin. Zum Beispiel der Jörg Langer, den müsste man auch irgendwo herkennen aus irgendeinem Spielemagazin. Dann gibt es da Gastauftritte, sage ich einfach mal, von zum Beispiel einem Joachim Hesse, der dürfte auch bekannt sein, der war nämlich damals, auch Redakteur von der PC Action, arbeitet jetzt aber als irgendwas, als ich weiß nicht, als was der da, aber der arbeitet auf jeden Fall mit Gronkh zusammen, also auch eine Größe. Und auch der gute Harald Frenkel lässt sich da ab und zu mal blicken. Kann ich auch wieder nur empfehlen. Also du merkst, ich bin voll in dem Magazin Business drin. Ja, ich bin gefangen.
Nice.
Ja.
Weißt du was für mich, also diese Bahnhofssituation kenne ich definitiv auch, ne? So irgendwie sonntags hatte der Bahnhofskiosk nämlich auch nochmal auf.
Genau.
Und irgendwie sonntags, wenn man spazieren gegangen ist mit seinen Eltern, so, dann daran vorbeizulatschen, weil man sich da genau geile Zeitschriften holen wollte. Das klang falsch übrigens jetzt, egal. damals auch noch die Dragon Ball Bücher, die gab es auch da, also zumindest in unserer kleinen Stadt, wo wir wohnen, gab es diese Dragon Ball Bücher damals nur dort an dem Bahnhof. Deswegen musste ich da auch immer vorbeilaufen. Aber was, weißt du, was für mich die typischste, oder für mich, nicht die typischste, weil es nicht so häufig vorkommt, aber was für mich eine Situation ist, an die ich immer denken muss, wenn es um Zeitschriften und geile Auswahl an Zeitschriften geht, und zwar Flughafen vor dem Flug. Also man hat quasi Koffer abgegeben, ist durchs Gate gegangen Und dann war es für mich so ultra wichtig, dass ich als erstes zum Zeitschriftenladen dort gehe, die immer recht gut ausgestattet waren. Und dann musste es für den Flug immer mindestens 2 Spielezeitschriften sein, irgendein Sportmagazin und was weiß ich noch, ihren Krams. Ne? Das ist für mich so eine Situation, die ich auch heutzutage nämlich noch mache, weil wenn ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was habe ich jetzt zuletzt so für Magazine gekauft? Die habe ich immer gekauft, wenn wir jetzt in den letzten Jahren geflogen sind. Ne? So, dann ist nochmal die Situation, dass ich wirklich davor stehe und mich damit beschäftige, sag mal, was für Magazine gibt es eigentlich noch, wie sind die aufgebaut und was bieten die mir noch, für welchen Preis. Ne? Mhm. Und wir nehmen das Thema gerade so ein bisschen vorweg, aber jetzt sind wir gerade da. Heutzutage ist nämlich leider das, was geboten wird, gar nicht mehr so viel. Du hast gerade jetzt die Return und die Retro-Gamer vorgestellt. Klar, die schöpfen natürlich noch aus einem Arsenal von Spielen über die letzten Jahrzehnte. Aber Spielemagazine, die ganz aktuell sind, zum Beispiel die Play 5, das ist schon nicht mehr so viel. Also, und das ist natürlich nichts, was man denen vorhalten kann. Ja? Aber klar, der Release-Takt ist heutzutage nicht mehr so hoch wie damals. Ja? Das heißt, die haben typischerweise gibt es so ein Blockbuster-Game im Monat. Ja, was weiß ich da jetzt, im März irgendwie Elden Ring gewesen oder so, ja. Das ist natürlich der Covertitel und bekommt da auch 4-5 Seiten. Ja, und dann wird es dann schon mau, ne? Und dann gibt es dann mittlerweile Rubriken wie On-Demand-Games und bla bla bla. Nicht On-Demand-Games, Indie-Games meine ich. Ja, er hat dann extra eine Rubrik oder, ne? Oder nur Spiele, für die man nur online zocken kann oder bla bla bla. Und dann merkst du, ist halt auch viel gestreckt und trotzdem halt ein relativ dünnes Heft im Verhältnis zu früher. Wie gesagt, ich mache da keinen Vorwurf, aber man merkt natürlich, dass der Inhalt für die Zeitschriften, ja, es wird schwieriger, das so mit Content zu füllen, wie es damals halt war.
Das glaube ich tatsächlich auch, das ist ein großes Problem. Ja, Printmedien, das ist auch wieder so typisch, ne? Die Leute sagen ja halt, ja, warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn ich es kostenlos im Internet bekommen kann? Ist aber auch eine andere Generation. Wir sind halt wieder auch damit groß geworden, ja. Und zum Thema Flughafen, das ist sehr interessant, dass du das so erzählst. Ich bin ja in meinem Leben bislang, ich bin fast 32 Jahre, ich bin noch nie geflogen. Ich war noch nie an einem Flughafen. Ja, das heißt, wenn ich dann mal irgendwann fliegen sollte, wenn ich mich überwinden kann, wenn ich meine Angst überwinden kann, dann werde ich mal in diesen Zeitungsladen reingehen und dann mal gucken. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ja, die Zeitschriften, die sterben tatsächlich, habe ich so das Gefühl, die Hefte werden immer dünner. Das, was da drin steht, sagt mir auch alles nicht so zu. Mann, ich finde halt einfach, das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Thema, so typisch dieser Boomer, so eine Boomer-Aussage. Ich fand einfach auch, die Zeitschriften hatten doch einfach viel mehr Charme gehabt früher. Oder meine ich das vielleicht nur? Was mir zum Beispiel einfällt, ich war ein unfassbar großer Bravo Screen Fun-Fan. Jetzt im Nachhinein, ich habe tatsächlich noch ein paar hier zu Hause rumfliegen, habe mich da mal so reingelesen. Irgendwie, da gab es halt diese Benotung 1 bis 6, ja. Eigentlich hat fast jedes Spiel schlechtestenfalls eine 3 bekommen, ja. Also da konntest du halt nicht so, du konntest nicht so davon, das hat nicht so als Kaufberater gedient. Aber die war halt einfach so cool aufgemacht, ja. Und dann die Leserbriefe waren interessant. Ne? Da gab es jetzt kein, war zwar eine Bravo, aber gab es keinen Dr. Sommer, aber es gab dann halt auch normale Leserbriefe. Und da war halt, das habe ich auch mal in einer alten Folge, glaube ich, angesprochen. Da unter anderem gab es das Thema Zockerbuden, ja. Und dann haben die Leute halt ihre Zockerbuden da gezeigt, was natürlich heutzutage auch im Internet gang und gäbe ist. Da kannst du natürlich nicht mit heute vergleichen. Heutzutage hast du überall Nano-Leafs und alles ist bunt und jede Bude sieht gleich aus. Und das war damals dann nicht so der Fall. Da war das noch so richtig 90er-Jahre-Charme, ja. Ja, und sowas halt einfach. Das vermisse ich so bei diesen heutigen Zeitungen. Die sind mir alle ein wenig zu steril. Wobei, eine Maniac, die ist halt auch nicht so steril, aber andere Zeitschriften, wenn ich so an früher denke, so eine UPM, so eine Playzone oder so, halt auch, die waren auch schon relativ geradlinig, ne. Ja, jetzt habe ich mich aber verquatscht. So, ich bin jetzt ruhig.
Ich glaube, ich würde den Ansatz anders wählen. Ich weiß gar nicht, ob das weniger Charme ist, aber die Bedeutung eines Heftes für einen selber ist nicht mehr so hoch, weil wenn du heute eine Zeitschrift liest, so eine Zeitschrift, die monatlich erscheint, kann ja nicht so up-to-date sein wie YouTube. Ja? Das heißt, das meiste, was du daran lesen wirst, wirst du irgendwie schon mal mitbekommen haben über irgendein Online-Medium. Ja? Das heißt also, du blätterst das Heft durch und denkst, ja, klar, Elden Ring, gutes Spiel. Und dann liest du durch, ja, weiß ich, hatte ich schon, ja, habe ich schon gehört, ja. Das heißt, dieser Bann des Magazins und diese Zugkraft, dass das dein Medium ist, wo du deine Information herbekommst, das ist halt heute einfach nicht mehr so. Und dadurch, ja, bindest du dich halt nicht an dieses Heft so, ne? Und legst es halt relativ schnell zur Seite, weil du denkst, ja, ganz nett, aber war jetzt nicht viel Neues für mich, ne? Ich glaube, da geht der Charme halt sehr viel verloren durch.
Ich glaube auch ganz ehrlich, dass es das nicht mehr so lange geben wird. Ich glaube, da wird es ein oder zwei Zeitungen geben, die werden sich noch durchsetzen. Aber über längere Zeitraum, dann ist das vorbei. Ich glaube, die werden alle ihren Hut werfen. Die Redaktionen werden immer kleiner. Die Preise sind für diese Magazine im Grunde genommen zu hoch für das, was sie liefern. Die ist halt nun mal so. Klar, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, kein Vorwurf an die Verlage und so, aber ich glaube, der Trend wendet sich davon ab. Der Trend wendet sich von so vielen Dingen ab. Von Bargeld, ne, alle zahlen mit ihrer komischen Uhr da am Handgelenk, dann Zeitschriften und sowas, physische Spiele. Ja, ich war letztens zum Beispiel, ist ein anderes Thema, aber wollte ich nur mal kurz angeschnitten haben. Ich war in einem Expert oder so drin und wollte mir irgendwie die aktuellen, ich wollte mir ein paar Spiele angucken. So. Ich denke, was ist das denn? Das ist ja total traurig. Eine super kleine Ecke. Ja, und die PlayStation-Ecke, die war halt immer die größte. Dann kam irgendwie die Xbox-Ecke und dann kam irgendwie Nintendo oder umgekehrt, ne? Die wurden halt, da ist ja gar nichts mehr. Da ist ja wirklich gar nichts mehr vorhanden. Und ich denke, den Spielemagazinen wird es demnächst halt auch so ergehen. Das geht nicht mehr lange gut, dann verschwinden die alle vom Markt. Sieht man zum Beispiel auch an der GameStar oder so, ne? Das, was die verkaufen an Printmagazinen, ja, das gut. Ist nix. Die machen ihre Kohle im Internet, auf YouTube, ja? Guck dir mal die Views an. So, eine Maniac macht das nicht und die anderen Magazine auch nicht. Die haben halt einfach nur ihr Printmedium. Schade.
Ja gut, ich meine, also das ist natürlich keine Erkenntnis, die wir hier gerade neu aufstellen, sondern das Sterben der Printmedien irgendwie seit Jahren halt ein Thema ist, ist natürlich klar. Das ist nun mal Wandel der Zeit, das ist die Online-Präsenz, die da ist und das gilt natürlich auch für Läden und Ketten wie Expert, Mediamarkt, bliblablub. Ja, dass da natürlich auch nicht mehr die Auswahl so krass ist wie damals, ist auch irgendwie klar. Du bestellst dir halt Sachen online, du liest Sachen online, du siehst Sachen online. Wie gesagt, diese Erkenntnis, das ist ja auch nur wirklich nochmal ein Thema, da beschäftigen sich ja, weiß nicht, ganze Expertengruppen mit. Die werden, ne, also keine Erkenntnis unsererseits, aber ja, dass es immer schwieriger wird oder seit Jahren schwierig wird, da zu überleben. Und das macht, also für mich ist es umso erstaunlicher, dass es überhaupt noch eine Auswahl gibt. Ne, wir haben die Maniac, wir haben oder die M-Games, wir haben die Play 5, ich glaube, es gibt auch noch irgendein so ein Xbox-Magazin, wir haben die Games aktuell, wir haben ein paar PC-Zeitschriften wie die PC-Games und da gibt es noch irgendeine andere. Also es ist tatsächlich doch noch eine Auswahl da und das überrascht mich trotz dessen nämlich irgendwie noch.
Ja, da ist tatsächlich was dran.
Ich würde, aber um mal ein bisschen erfreulicher wieder zu werden und unsere eigentliche Lust an diesem Thema ist ja, dass uns Zeitschriften aber damals halt wirklich, wirklich so, die haben mich glücklich gemacht. Ja? Ja. Zeitschriften waren, wie gesagt, das Medium, was mir erklärt hat, was ist los in der Gaming-Welt. Und für uns beide hat das so, ja, ich würde sagen, Ende der 90er angefangen, ne, dass wir so die ersten Zeitschriften gelesen haben, quasi da, wo auch unsere Gaming-Zeit anfing. Und wie jetzt alle wissen, sind wir eher PlayStation-basiert und somit waren natürlich die ersten Zeitschriften auch PlayStation-exklusive Zeitschriften. Und ich fange mal bei mir, meine erste Zeitschrift, die ich wirklich dann angefangen habe, monatlich mitzukaufen, war die gute alte, du hast sie vorhin erwähnt, OPM, das offizielle PlayStation-Magazin. Das hatte auch, also das war qualitativ und journalistisch einfach auch ein gutes Heft. Und es hatte einfach einen ganz, 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 ganz riesengroßen, tollen Vorteil. Es hatte Demos.
Ja, spielbare Demos. Das ist wohl wahr. Allerdings, weißt du noch den Preis für ein Heft? Ich weiß es noch.
Nein, leider nicht mehr. Ich wollte noch recherchieren.
Ich kann es dir sagen. Den genauen Preis weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall irgendwas mit 8 Euro und war somit tatsächlich 3 Euro teurer als die meisten anderen Magazine. Allerdings hatten die keine spielbaren Demos.
Ja. Kurz, 3 Euro umgerechnet? Oder waren es 8 Euro umgerechnet oder waren es 8 Mark?
Nee, jetzt von der Eurozeit rede ich schon. Also ich rede von der Eurozeit. da war das halt so, da hat die, oder die UPM2 in dem Sinne, ja, das offizielle PlayStation-Magazin für die PlayStation 2, die hatte 8 Euro, glaube ich, und ein paar gequetschte gekostet. Also über 3 Euro mehr als die anderen Zeitschriften, weil die, so eine Playzone als Beispiel, die lag so bei 4 Euro, ja, 4,99 € war das. Und die anderen, PlayStation und wie sie alle heißen, die waren auch alle bei 5 Euro. Also die UPM war definitiv am teuersten. Aber wie gesagt, das ist wegen den Demos gewesen, ne?
Ja, Demos waren damals ja das Tor zu allem, also das Tor zu den Spielen eigentlich. Also wenn es irgendwelche Zuhörer gibt, die so roundabout 15 Jahre, 16, 17 oder Anfang 20 sind, soll ich Demos noch erklären? Also
Ja.
heutzutage,
Mach das wirklich mal.
heutzutage Kinder. Kinder, so passt mal auf, Kinder. Heutzutage kennt ihr das, wenn ihr manchmal in euren Online-Shop eurer Konsole des Vertrauens geht, dann lest ihr da manchmal FIFA 22 Demo. So, dann ladet ihr das runter und dann könnt ihr einen gewissen Teil des Spiels, einen kleinen Teil, schon mal spielen. So, das ist heute absolut unrelevant und wie gesagt, hat heute wirklich keine Auswirkung auf irgendwas mehr. Früher war das einfach unfassbar wichtig, und man hat wirklich diesen Demos hinterher. Also man war so heiß darauf, weil man A, also mir ging es so, ich hatte gar nicht den Überblick. Also heutzutage weiß ich genau, was wann released wird, aber damals wurde A, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, ist A die Release-Frequenz deutlich höher gewesen. Und man hat das alles gar nicht mitgekriegt. So, und dann gab es Demos, also wirklich Discs, die in dem Heft waren. Man hat sie ausgepackt, man hat sie in die Konsole gelegt. Dann gab es ein cooles Hauptmenü mit ihrem coolen Theme-Song oder sowas. Und dann konnte man da einfach hin und her switchen und gucken, was ist Crash Bandicoot, was ist Wipeout, was ist Gran Turismo und konnte die Spiele alle anspielen. Und dazu gab es zu fast jedem Spiel einfach oder zumindest zu jedem wichtigen Spiel gab es Demos, Demo-Varianten. Und die waren halt, weiß nicht, fünf, sechs Spiele plus zwei, drei Trailer jeweils auf einer Disc und die waren dann monatlich in diesem Heft drin. Und das war, Alter, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Also nochmal, das war das Tor für mich überhaupt zu sagen, hey, guck mal, was es für eine Auswahl gibt, ja. Und wenn man mal davon absieht, dass meine PlayStation damals schon gechippt war und ich sowieso unendlich Verfügung hatte, waren Demos trotzdem etwas, womit man auch wirklich Zeit verbracht hat. Also der Kollege kam vorbei und du hast gezeigt, ey, ich habe dies und dies Spiel hier auf der Demo und dann hat man das, weil manchmal ging es auch gegen den Multiplayer-Modus in manchen Demos. Hat man das zusammen gezockt und zu total viel. Also man kann, also es gibt Spiele, wo ich ausschließlich das erste Level kenne, aber das kenne ich fast auswendig. So ging es mir zum Beispiel ganz lange bei Soul Reaver. Soul Reaver kannte ich über Jahre lang nur das erste Level, aber das kannte ich auswendig. Also Demos waren eine Faszination für sich selber und ja, die UPM damals schon zu UPM1, also Ende der 90er Zeiten mit den Demos. Gab es dann, wie du gerade gesagt hast, bei der UPM2 auch noch spielbare Demos, hat dann nachgelassen, als es dann zu Play 3 wurde. Also die UPM wurde dann, ich glaube, da gab es auch einen kleinen Verlagwechsel, so ein bisschen, aber quasi der Nachfolger der UPM ist dann die Play 3, Play 4 und heutige Play 5 geworden. Da gab es dann nur noch in Anführungszeichen, ja, Trailer, News und bla 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 irgendwie. Aber wirklich spielbare Demos, das hat dann irgendwann leider nachgelassen. Ich sammle die Dinger heutzutage noch so gerne und also Demos sind wirklich etwas, was damals unfassbar wichtig war für deine Kaufentscheidung, für deine Spielentscheidung oder auch einfach für, um kennenzulernen, auf was stehe ich eigentlich, ne?
Genau. Und das Coole war auch bei der, ich weiß nicht, ob du das auch so gemacht hattest, vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern. Bei der UPM war das so, also ich rede immer von der UPM 2, ne? Bei der ersten weiß ich das halt nicht. Bei der UPM 2 war das halt so, du konntest dir Cover davon, also im Heft waren Cover, die konntest du ausschneiden und in eine leere DVD-Hülle halt so reinmachen und dann die CD reinlegen. Und dann
Ja,
sah das,
genau, du hast
genau.
recht.
Und das sah
Ja.
dann nämlich genauso aus wie ein normales PlayStation-Spiel. Und das hatte ich dann gehabt mit jede Menge Zeitungen. Da habe ich natürlich dann ein bisschen gecheatet, sage ich jetzt einfach mal. Das sah dann aus, als hätte ich einen ganzen Arsch voll PlayStation-Spiele. Dabei war mehr als drei Viertel davon waren dann nur die Demos gewesen. Aber es sah einfach geil aus. Ja, so was hat man dann gemacht.
Ja, genau. Stimmt, du hast recht. Das habe ich voll vergessen. Ja, du hast recht. Das habe ich auch gemacht. Wieso?
Ja, fällt mir so gerade eben ein.
Nee, das gab es zu so OPM1-Zeiten, glaube ich, noch nicht. Da weiß ich noch, habe ich nämlich noch so selbst erstellte Cover, wo ich dann einfach draufgeschrieben habe, was ist da drauf, damit du, wenn du das genommen hattest, weil auf der Demo stand dann irgendwie nur Demo 0798 oder so, ja, dann hatte ich halt immer Überblick, ja, was ist auf der Demo überhaupt drauf, ne? Da habe ich mir immer so kleine Deckblätter zugemacht. Und ja, du hast recht, also Demos wirklich etwas, ach, darüber könnte ich auch stundenlang quatschen irgendwie, ne? Mhm. Ja, und ja, ich bin dann bei der OPM auch geblieben, auch zu PlayStation 2 Zeiten, aber zu PlayStation 2 Zeiten kam dann noch ein Spiel, ein Magazin dazu, was ich dann eigentlich dann mein Hauptmagazin wurde und wo ich wirklich, ich sag's wie es ist, monatlich den Tag wusste, wann es erscheint und an dem Tag auch irgendwie zum Kiosk nach Edeka oder sonst was gerannt bin, um mir die Zeitschrift direkt zu holen. Du hattest ja immer dann auf der letzten Seite der jeweiligen Zeitschrift hattest du ja das Datum, wann ist, ne, also so einen kurzen Einblick, das und das Thema und wann wird die erscheinen. Das war für mich ein festes Datum in meinem Leben, monatlich mir die Playzone zu kaufen. Die gute alte Playzone, leider heute auch nicht mehr vorhanden, hatte ihren Anfang auch schon in den 90ern. 98 das erste Mal erschienen, hat sich 10 Jahre lang gehalten, 2008 war dann leider Schluss für die Playzone, aber die war für mich dann wirklich lange, lange die Zeitschrift, die mich, ja, die mich begleitet hat in meiner Gaming-Karriere, und die hatte auch eine CD dabei, die hatten allerdings keine spielbaren Demos leider, aber dafür eine sehr, sehr coole eigene Show irgendwann mal auf die Beine gestellt. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Show hieß, ob das so einen eigenen Namen hatte. Auf jeden Fall, die CD hast du reingeschmissen. Da gab es eine Show, gab es einen Moderator, den guten Mike Büte für. Jemand, der für mich damals dann auch sehr präsent so als Journalist irgendwie war. Ja, in der Show gab es dann News und Trailer und auch so ein paar Reviews. Und das war echt cool. Also das, was man heutzutage, weiß nicht, auf YouTube bei Game 2 gucken würde, gab es damals halt auf der Playzone auf der CD, ne? So wirklich eigene kleine Gaming-Show und das war echt cool, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja, die Playzone. Ja. Ich weiß, hast du auch,
hab ich auch
unzählig gehabt, richtig?
Unzählig, und ich habe die auch, aber wie du schon sagst, das ist wie Weihnachten tatsächlich, man freut sich, ich hatte das genau bei zwei Zeitschriften gehabt, ich habe das bei der Playzone gehabt und tatsächlich noch mehr, wie gesagt, bei der Screen Fun und ich wusste genau, also ich habe da wirklich entgegengefühlt, noch 2 Tage, dann kommt die. Und mein Papa, der hat dann nämlich früher immer zum Frühstück, ne, hat der immer morgens Brötchen geholt und am Kiosk, ja, hat er Brötchen geholt und dann hat er mir immer die Zeitung mitgebracht, ja. Und das war immer was ganz Besonderes. Mein Gott, ne, war das toll. Und die habe ich wirklich von Anfang bis Ende jeden Artikel alles durchgelesen, genauso wie bei der Playzone. Und wirklich, also dieses Gefühl kenne ich tatsächlich noch, obwohl es das jetzt bei mir nicht mehr gibt. Ich freue mich auf keine Zeitschrift mehr, ich gehe da nur per Zufall hin. Dieses Gefühl zu sagen, okay, geil, heute kommt die neue, ne? Und dann habe ich zu Weihnachten, habe ich mal ein Abo geschenkt bekommen. Ich hatte noch nie ein Abo von der Zeitung gehabt, aber von der Screen Fun. Meine Eltern haben mir ein Abo geschenkt und da war das ganz Verrückte. Die wurde ja dann geliefert und die war teilweise sogar 1 oder 2 Tage vorher da. Das heißt, es gab in dem Sinne diese Überraschung nicht mehr, sondern, doch, Überraschung schon, aber dieses Unerwartete, wie, die ist jetzt schon da? Boah, geil, ne? Also Zeitschriftenabos. Hattest du mal ein Abo von einer Zeitung gehabt?
Nee. Ich überlege gerade, um nichts Falsches zu sagen. Nee. Ich glaube, ein wirkliches Abo hatte ich bei Zeitschriften nie. Nee.
Auch nicht Sportbild oder so hast du, oder nee, was war das nochmal? Hast du nicht sowas auch mal gelesen?
Ich überlege gerade, ob ich irgendwas, also ich hatte wirklich viele Zeitschriften aus verschiedensten Bereichen, die ich mir wirklich monatlich zugelegt habe. Da gab es Fußballzeitschriften natürlich, ne? Es gab auch die Audio-Video-Fotobild, kennst du die noch?
Ja, die kenne ich auch noch, ja. Das war, warte mal.
Ja?
Yo, da war doch immer ein Film dabei.
Genau, da war immer ein Film dabei, genau. Und die haben halt wirklich, die haben eigentlich alles an technischen Sachen abgedeckt, also über Soundsysteme, über Kameras, über die CD-Releases des Monats, Gaming-Releases des Monats, also die haben wirklich ein sehr breites Spektrum abgedeckt und da war auch immer ein Film dabei, genau. Also ich möchte hier nicht gut über die Bild reden, aber das war tatsächlich eine Zeitschrift, die ich mir über Jahre tatsächlich monatlich zugelegt habe. Aber ein Abo, nee. Also wenn du mich so fragst, nee. Ich könnte mich nicht entsinnen, dass ich aktiv ein Abo irgendwo hatte. hätte ich wahrscheinlich auch, also die Vorteile des Abos waren ja, dass du wahrscheinlich so ein paar Cent im Jahr gespart hast und dass du halt, ja, das immer so ein paar Tage vorher vielleicht haben konntest. Ansonsten hatten mir Abos aber auch irgendwie nie so einen ganzen, also so einen Vorteil geboten, dass ich gesagt hätte, yo, ja, und die paar Mark oder die paar Euros, die ich für meine Zeitschriften monatlich brauchte, die habe ich mir da auch am Anfang des Monats dann immer zurückgelegt, weil ich halt genau wusste, wann die kommen und dass ich sie mir dann kaufen werde.
Ja. Boah, ey, da sprichst du jetzt aber was an, dieses Geld beiseite legen, da hast du wirklich recht. Ich weiß dann auch ganz genau, da war dann wirklich so, Vater hat dann gesagt, ich hole Brötchen, dann habe ich denen mein Taschengeld gegeben für die Zeitung und dann gab es mal irgendwie einen Monat, hatte ich kein Geld mehr gehabt. Nee, boah, das war Weltuntergang. Natürlich, mein Papa, kein Unmensch, kam dann trotzdem mit der Zeitung. Ja, war natürlich die Freude groß, ja.
Ich und hat sie dir dann nächsten Monat vom Taschengeld abgezogen.
Genau, ja. So, Mann, jetzt hast du aber einen Kredit bei mir offen. Auch du musst wissen, was ein Kredit ist. So. Pro Tag wurden so viel Zinsen.
Die Marktwirtschaft erklärt bekommen.
Oh, Papa, die Screen fand, ich habe kein Taschengeld mehr. Oh, ich armer kleiner Junge, und mit Kredite an. Nein, natürlich nicht, so war das nicht. Ah, ich google hier gerade nebenbei tatsächlich.
Ja, die Screen fand, muss ich sagen, die hatte ich zwischendurch.
Erzähl, alles gut. Nee, erzähl ruhig.
Ja, die Screenfun hatte ich zwischendurch auch immer und die fiel natürlich immer dadurch aus, Bravo-typisch, dass die etwas bunter noch daherkamen als andere Zeitschriften. Ne? So, da war ich aber nie Fan von dem Bewertungssystem. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen schon. Ja. Die wirkten mir ein bisschen zu unkritisch und dieses Notensystem 1 bis 6 hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und vielleicht wollen wir einfach mal kurz zum Thema Bewertungssystem rüber switchen.
Ja, bitte.
Wir haben es ja schon quasi gerade erzählt, das war damals einfach die Skala, wo man dann, also man hat den Leuten ja voll vertraut. Ne? Wie gesagt, man hatte zwar Demos, die man anspielen konnte, aber im Grundprinzip hast du den Leuten dort in deinem kleinen Magazin des Vertrauens vertraut und hast gesagt, ja, die sagen, das ist ein 85er Spiel, also ist das gut. Ne? Mhm. Bei der Screenfun, dieses 1 bis 6, das hat mich immer ein bisschen genervt. Du sagtest schon, irgendwie gefühlt war da irgendwie nie so was richtig kacke. Und das war mir auch immer zu undifferenziert irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß,
ich habe auch nie verstanden, was eine 1 plus oder so.
Ja.
Naja. Ja.
Gefühlt hatte jedes, also es war gefühlt nie ein Spiel schlechter als 3. Und weil die hatten, ich weiß auch noch, die hatten, pass auf, die hatten die Kategorie Grafik, dann hatten die Kategorie Sound und Spielspaß. Und dann hatten die Kategorie, der war dann unten die große Zahl, sag ich mal, das war dann nicht Spielspaß, sondern Gesamtspaß oder sowas. Da hat alles vorne und hinten nicht zusammengepasst, aber trotzdem fand ich dieses Magazin so geil. Lustigerweise hatte ich vor, ich sag mal, anderthalb Jahren, habe ich eine Screenfun bei mir irgendwie rausgekramt, als Klolektüre, gestehe ich. Und hab da mal so durchgeblättert und hab ein Spiel gefunden, einen Test von irgendeinem PlayStation 1 Spiel, fällt mir leider Gottes der Name nicht ein. Das hatte eine 5 bekommen oder sogar eine 6, also eins von beiden. Und das habe ich bewusst vorher nie gesehen. Hab mir das Spiel dann gekauft für die PlayStation, auf ein Apple und Ei. Und war tatsächlich scheiße, ja. Ist ja auch klar, wenn man schon so eine schlechte Bewertung bei der Screenfun bekommt, dann ist das wirklich, der Datenträger ist dann nur voll mit Datenmüll, also wirklich. Boah, wie heißt denn das nochmal? Ist irgend so ein Rennspiel, so wie Mario Kart oder sowas. Oh, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Ich weiß nicht
mehr. Hast du, glaube ich, auch. Na, das ist Müll.
Natürlich.
Ja.
Ja, ich war immer ein großer Fan von den 100%, also ne, von den Prozentbewertungen.
Genau.
Zumindest damals, heutzutage muss ich sagen, was für ein Bullshit eigentlich, ne? Weil, also man kann über den Sinn und Unsinn von Bewertungen ja sowieso reden, ne? Also wie ist ein Spiel überhaupt zu bewerten? Sind Spiele nicht eigentlich viel zu individuell für jeden Einzelnen, als dass man da eine Wertung drüber legen könnte, ne? Aber eigentlich, wenn ich heute drüber nachdenke, diese 0 bis 100% machen ja überhaupt keinen Sinn, weil dieses Spektrum ja viel zu groß ist. Ja. Also was soll denn bitte ein 54% von einem 56% Spiel unterscheiden? Warum gab es sowas? Also heutzutage macht das für mich so überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Weil wenn du ehrlich bist, reicht es von 1 bis 10? So,
ja, tatsächlich.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, genau.
Ne, große Bewertungssysteme funktionieren heute nur noch von 1 bis 10, von 1 bis 5, zum Teil ohne Kommastellen, weil das ist eine Range, also was ist das für eine Range? Zu sagen, ein Spiel kann irgendwo zwischen 75 und 85 liegen. Wo sind da die Unterschiede? Dann wurde dann einfach gesagt, ab 80% Wertung kriegst du irgendwie den Playzone Award des Monats oder sowas, ja. Aber hä? Und was hat das 79% jetzt Spiel jetzt falsch gemacht? So, weißt du, was ich meine? Also das ist ja dann so, ja, also so abhängig von Lust und Laune des jeweiligen Bewerters, dass das wirklich eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Aber früher war das für mich einfach die Skala, ne? Also wie gesagt, ja. Ich kannte auswendig. Ich konnte dir sagen, Final Fantasy 9 hat in der und der Zeitschrift 96% gekriegt, in der 94%. Mhm. Aber heutzutage macht es für mich wirklich keinen Sinn mehr, diese Bewertung.
Ja, und ich habe tatsächlich auch bewusst nie Spiele gekauft, die irgendwie unter 85% waren. Also mir ist da anscheinend ziemlich viel dann auch irgendwie durch die Lappen gegangen, gehe ich mal von aus. Aber also 85% musste das eigentlich haben. Ja, wenn er 75, vor allem, wie setzt sich das, wie du schon sagst, wie setzt sich das zusammen? Hat der da irgendwie die Würfel geworfen oder was? Hat der das Spiel gespielt und dann gesagt, so ein Final Fantasy als Beispiel. Boah, das ist aber auch ein grandioses Spiel. Ja, warte mal. Soll ich jetzt 94% oder 96? So, wo ja. Machst du das dran fest? Gibt es da eine mathematische Formel oder wie?
Genau.
Das ist Bullshit. Weißt du? Ja, ich genau. Du denkst darüber genauso wie ich. Aber wie du schon sagst, ja. Man hatte
Macht
von diesen Spielen die Bewertungen tatsächlich im Kopf gehabt. Ja, ja.
Irre. Ja. Ja, wie gesagt, es macht keinen Sinn mehr. Also, wie du gerade sagst, du hast dir gesagt, ich kaufe nur Spiele ab 85%. So, und jetzt hat das Amel, was weiß ich, Splinter Cell 2 irgendwie nur 84% bekommen und wurde von dir nie gespielt, weil sich irgend so ein Dude gedacht hat, nö, 85 finde ich nicht, ist eher so eine 84. Was?
Ja.
Was?
Warum?
Warum? Ja, ey. Ja. Also ich bin immer noch ein großer Freund von Bewertungen, auch wenn es heutzutage gar nicht mehr, wie gesagt, so beliebt ist, aber ich finde Bewertungen oder zumindest eine kleine Skala irgendwie schon wichtig. Es gab ja auch Zeitschriften, welche war das denn? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. War es die Games aktuell? Welche war es? Die auch, die tatsächlich gar nicht Zahlen genutzt haben, sondern einfach gut, befriedigend und so gesagt haben oder geschrieben haben.
Ja, stimmt.
Welche Zeitschrift war das?
Ich glaube, das war tatsächlich die VGA, die Video Games aktuell. Nicht was man heutzutage unter VGA kennt.
Ah, ja.
Das war die.
Ja, ja, genau.
Das war die, ja, ja.
Genau. Das könnte gut sein. Also wie gesagt, Bewertung finde ich immer noch gut, weil ich immer noch finde, dahinter sitzen Leute, die haben diesen Journalismus studiert, die sind in diesem Fachbereich einfach seit Jahren unterwegs, die werden schon eine grundsätzliche Qualität hinter ihren Meinungen setzen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die objektiv genug sind. Das sind Fachleute. Ne? So. Und dann sage ich, ich bin nicht dieser Fachdude, ja. Und wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, das ist zumindest eine Empfehlung und viel mehr hole ich mir da gar nicht raus, ne? Das ist zumindest eine Empfehlung, dann ist das ja etwas, was für mich reicht. Also zum Beispiel in Video-Reviews auf YouTube oder so, wenn du zum Beispiel bei der GameStar die Reviews guckst, da gibt es am Ende keine Bewertung mehr, aber es gibt halt eine deutliche Meinung. So, und die sagt dir, ist es zumindest eine Kaufempfehlung oder ist es ein Blick wert, ja oder nein. Ne? Hm. Das reicht mir heutzutage schon, aber ich finde schon, dass Bewertungen grundsätzlich immer noch gut sind. Und wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, so zu sagen, pass auf, irgendwie von 1 bis 10. Also das ist eine Range, wo du genug Raum hast, ein Spiel dementsprechend zu klassieren, aber gleichzeitig auch nicht so unnötig irgendwie in die einzelnen Prozentzahlen gehen muss. Ja.
Ja.
Und selbst da könnte man sagen, warum ist ein Spiel 6 und warum spielt 7? Naja, ne, wie gesagt, ja, schwierig heutzutage irgendwie, aber früher war das einfach war das Nonplusultra, um zu sagen, okay, mit dem Spiel beschäftige ich mich dann doch irgendwie genauer. Ne?
Tatsächlich würde es mich freuen, wenn die wirklich noch diese Prozentzahl angeben würden, also in diesem 100er-Bereich irgendwie. Auch wenn das, wie wir schon gerade gesagt haben, absoluter Quatsch ist, aber das ist für mich schon, wie ist das cool, so, weißt du, diese haben wir auch letztens drüber geredet, so, welches ist denn überhaupt die höchste Bewertung eines Spiels, die wir kennen. Ja, irgendwie fiel mir da Half-Life 2 ein, glaube ich. Das hat eine super kranke Bewertung bekommen von, was weiß ich, 98% oder sowas. Du hast dann irgendwie gesagt, Final Fantasy und so. Also ich fände das schon cool, wenn auch aktuell zu spielen. Würde mich tatsächlich interessieren. Was sagt die Fachpresse zu einem, was ist denn ein super Spiel hier? Die Elden Ring, ja, interessiert mich überhaupt nicht. Aber was würde das für eine Prozentbewertung bekommen? Würde mich tatsächlich interessieren.
Also pass auf, machen wir es doch einfach mal hier live im Podcast. Ich werde einfach mal auf Metacritic gehen und da mal Elden Ring eingeben. Wir hatten ja, treue Zuhörer kennen die Folge natürlich, die besten Games aller Zeiten. Da hatte ich ja darüber gequatscht, was bei Metacritic so die bestbewertesten Games waren. Ne? Mhm. Metacritic macht es ja so, dass es quasi eine Durchschnittswertung der Fachpresse nimmt, aber dann gibt es halt auch die Durchschnittswertung der Spieler selber.
Ja. Ne? Oh, ich habe es schon gerade hier gefunden.
Und da können wir ja mal gucken. Ja, hast du schon?
Ich bin viel, viel schneller als du. So. Also ich kann sagen, der Metascore, und dann gibt es den Metascore und den User-Score. Der Metascore, das ist das allererste Mal tatsächlich, dass ich auf Metacritic bin, hat 96. Also das ist schon wirklich ziemlich
krass.
Das ist schon krass. Und der User-Score 7,9. Setzt sich zusammen, der User-Score 7,9 aus 7.990 Ratings, ja. Und der Metascore aus 78 Reviews macht 96. Also das ist wirklich, ist ja krass. Ich sollte mal öfters irgendwie auf Metacritic gehen. War ich noch nie drauf. Was bin ich denn für einer, ey?
Metacritic ist schon ganz interessant auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich gucke gerade, 96 tatsächlich.
Krass.
Das ist schon recht gut. Ich glaube, in meiner besten Liste, die ich dann da in der Folge hatte, war, glaube ich, das bestbewerteste irgendwie 98 mit, sag schnell, Zelda,
Nicht Breath of the Wild, auch nicht Ocarina of Time wahrscheinlich. Das ist doch, Ocarina of Time ist doch das Zelda überhaupt. Ja, genau, überhaupt.
Ocarina of Time, vielen Dank.
Ja,
vielen Dank. Bitte. Genau. War Ocarina of Time irgendwie mit 98. Wer es genauer wissen will, hört bitte nochmal in die Folge. Ich bin tatsächlich zu dumm, mir das zu merken.
Naja, liegen ja auch ein paar Monate jetzt schon dazwischen, ey. Sei nicht so hart zu dir. So.
Ja. Also was ich damit sagen wollte, Metacritic macht ja quasi dann das, was du gerade sagtest. Ne? Also quasi ist das ja wieder diese 100 bis 1 bis 100 Range. Ne? Aber sammelt sich das natürlich zumindest als Durchschnittswert zusammen. So, also jetzt, ne? Also die Metacritic selber gibt ja keine Wertung oder erfindet einen Wert, sondern errechnet den Durchschnitt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ist richtig.
Ja. Also da ist es ja dann quasi noch so ähnlich. Wie gesagt, nachträglich gesehen macht es wirklich gar nicht so viel Sinn. Naja, gut. Ja, Spielezeitschriften. Hast du noch welche, die wir noch schnell noch mal reinwerfen können, die wir erwähnen sollten? Also ja. Wir, wie gesagt, für mich OPM, OPM 2, die Playzone. Du hast die Screenfarm mit reingebracht, die PC Action. Wir haben schon einige erwähnt. Was haben wir da noch?
Es gab noch damals die, deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen, jetzt aktuell gibt es die Play 5, richtig? Da würde mich interessieren,
genau,
ist das wirklich, ist die aus der UPM entstanden oder ist sie aus der Play the PlayStation entstanden? Weil die gab es nämlich damals auch noch. Es gab drei.
Aus der UPM.
Ja, okay, guck mal, da weiß jetzt mehr als ich. Play the PlayStation gab es auch noch, kann ich mich nur dran erinnern, habe ich mir nicht gekauft, war halt auch ein reines PlayStation-Magazin, aber da müsstest du dich vielleicht auch noch dran erinnern, du kennst den Namen auf jeden Fall, denke ich mal, oder?
Play, kann ich mir.
Ja, und habe ich
nie gekauft. Hatte ich auch, die ein oder andere Heft hatte ich davon auch.
Echt? Okay, krass, habe ich nie. Was es noch gab, war halt, wie gesagt, weil es auf jeden Fall noch gab, die Computerbildspiele. Oh Gott, war das ein langweiliges Magazin. Ist auch Haupt. Ey, warte mal, haben die, ich glaube, die haben auch Konsolenspiele, oder war das nur Bits? Ich glaube, auch Konsolenspiele haben die auch getestet. Was ein staubtrockenes, langweiliges Magazin. Das einzig Gute, was auch da wieder dabei, also viele PC-Magazine hatten halt auch Spiele dann dabei, also komplette Vollversion. Das gab es damals bei diesen reinen Konsolenzeitschriften natürlich überhaupt nicht. Da gab es halt nur die Demos und das war halt schon was ganz viel wert war. Ich habe mir dann vielleicht mal eine Computerbildspiele gekauft, weil ich gesehen habe, ey, yo, geil, da ist ja irgendwie, was weiß ich, GTA 2 mit drin, ja. Und dann habe ich mir natürlich auch das Magazin mal durchgelesen, aber das ist ja absolut keine Empfehlung. Und ich verstehe auch nicht, wie Leute da gesagt haben, davon kaufe ich mir jetzt aber ein Abo. Also sowas von dröge geschrieben und langweilig und ein hässliches Magazin, wirklich. Also es gibt Magazine, die sind dann vielleicht, ist ja Geschmackssache, ne? Die Screenfront war sehr bunt, die UPM und die Playzone, die waren halt, ich fand, die waren schon seriös, ja. Die waren nicht so flippig. Aber die waren trotzdem schön anzusehen und so. Und dann gab es die Computerbildspiele. Also so langweilig wie ein Versicherungsvertreter. Also wirklich, absolut, kannst du dir. Das ist der Versicherungsvertreter gewesen unter den Spielemagazinen. So. Und wirklich ganz, ganz langweilig. So. Habe ich auch weggeschmissen, den Scheiß. Also kann ich mir nicht mehr geben. Also wie gesagt, nur für die Spiele gekauft und bitte, bitte nicht kaufen. Gebt euer Geld lieber für eine gute alte PC-Action aus. Ja, um Trödelmarke kauf oder im Internet, macht da nichts mit falsch, ohne Screen von ohne UPM oder eine Playzone oder was weiß ich was. Bitte keine Computerbildspiele. Ja, und die Maniac war natürlich auch ganz geil, okay. Klar. Ne? Aber sonst fällt mir jetzt tatsächlich nichts Großartiges ein. Dann gab es noch Amiga Joker und sowas früher, aber das ist alles vor meiner Zeit, also vor unserer Zeit gewesen. Ja, Endzone, ja. Die gibt es, glaube ich, immer noch, ne?
Die gab es zumindest sehr, sehr lange noch. Ich wollte nämlich auch kurz noch sagen, dass wir natürlich unsere Nintendo-Jünger jetzt hier nicht ganz außer Acht lassen wollen. Und da ist natürlich die große und führende Zeitschrift immer die Endzone gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ich gucke gerade nach, doch, es gibt die Endzone noch. Die letzte Endzone hier auch mit dem Cover Kirby und das vergessene Land. Ja, die gibt es noch ganz aktuell. Dann herzlichen Glückwunsch an die Endzone. Hat sich durchgesetzt. Ist natürlich, wie gesagt, auch eine exklusive Nintendo-Zeitschrift und dementsprechend hat es damit seinen Unique Selling Point und kann sich deswegen da auch noch ganz gut über Wasser halten und hat auch eine riesen Fangemeinschaft.
Wie war das mit der Club Nintendo? Kennst du die noch?
Ja, davon habe ich ein paar Zeitschriften noch hier.
Die Club Nintendo, die gab es aber nicht am Kiosk zu kaufen, sondern die gab es doch irgendwie, da blicke ich nicht so ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen, die gab es irgendwie, wenn du halt im Club Nintendo warst. Also die gab es dann nur im Abo oder wie hat das funktioniert?
Genau, das war genau, ich glaube, die hat irgendwie auch Anfang der 90er, irgendwie 94 oder so, glaube ich, ihren Ursprung, genau. Da konnte man sich da beim Nintendo Club anmelden und dann hat man die bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die was kostete monatlich. Ich habe mir davon ein paar, vier, fünf Dinger habe ich mir vor ein, zwei Jahren mal irgendwie günstig geschossen, weil ich die ganz interessant fand. Ja, das hat wenig mit Seriosität zu tun, weil man kann sich natürlich vorstellen, ja, da wurden quasi Art Tests gemacht, Reviews gemacht, aber ja, wenn Nintendo eine eigene Zeitschrift rausbringt und dann seine eigenen Spiele quasi bewertet, weil natürlich wurden da die großen Nintendo-Franchises dann immer bewertet, ne, was weiß ich, Wario Land war dann da drin, ne, ja, kannst du dir vorstellen, wie da die Bewertung ausfiel, also das war mehr so eine Fan-Zeitschrift, dafür war sie auch ganz nett und cool, ja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, musste man sich damals noch schön per hier, hier so einen kleinen Zettel da ausfüllen und per Post losschicken und dann hat man dann irgendwann da seine erste Ausgabe bekommen. Ich glaube, so war es.
Meine ich auch. Ich hatte nämlich gerade zeitgleich, wo du das jetzt erzählt hast, auch mal Wikipedia hier aufgemacht und das stimmt wirklich. Also Club Nintendo inklusive Magazin war ein kostenfreier Mitgliedschaftsclub oder auch Loyalitätsprogramm von Nintendo mit Fokus auf die junge Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. War Werbung, sagen wir mal so, wie es ist. Aber cool, ist irgendwie eine coole Erscheinungsweise, zweimonatlich, Erstausgabe 1989, Einstellung 2002 und ab 2001 wurde das unter dem Verlag von Computec Media vertrieben. Irgendwie gefühlt alle großen Zeitungen gehören zu Computec, also wirklich von PC Action über GameStar, glaube ich, ist ja auch völlig egal, das geht jetzt hier viel zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall, ich habe auch noch irgendwie zwei Ausgaben mal rumfliegen, habe ich mir irgendwo mal bei irgendeinem An- und Verkaufladen. Nee, ich glaube, das war bei, wie heißt der denn nochmal, dieser große, ich mache jetzt immer Werbung. Fällt mir jetzt gar nicht ein, scheiße. Egal, auf jeden Fall so ein großer Laden halt und da habe ich dann irgendwie mal online was bestellt, irgendein N64-Spiel und weil ich den auch mal besuchen war, der kannte mich halt, hat er mir als Dankeschön dann noch irgendwie zwei Ausgaben Club Nintendo dabei gegeben, in einem absolut geleckten Zustand. Von damals so die N64-Zeit und ich bin hellauf begeistert gewesen und die liegen bei mir immer noch und da gucke ich auch mal ganz gerne rein, auch wenn das natürlich nur eine Werbung gewesen ist, aber das hat so einen speziellen Charme so, ne? Das ist toll.
Die waren auch ganz nett designt. Ich habe mir extra die Ausgaben von geholt, wo vorne auf dem Cover oder beziehungsweise innerhalb der Zeitschrift Spiele da waren, die ich sehr gefeiert habe. Wie gesagt, die Wario Land 1 Ausgabe habe ich. Eine Ausgabe, wo Toy Story, das damals erschienen ist, zum ersten Film auf dem Cover ist. Also da habe ich mir spezielle Ausgaben dann auch rausgesucht, die ich einfach vom Design her auch ganz cool fand.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgaben ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das ziemlich cool. Das ist wirklich ziemlich cool. Ja, die sehen auch schön aus. Die Cover, wie du schon sagst, die sind ganz toll. Und das ist nicht mehr so wie heute. Und ach komm, jetzt fange ich schon wieder so boomermäßig an. Früher war alles besser. Nee, erstmal bei Facebook erstmal reinschreiben, dass früher alles besser gewesen ist. Nein, so einer bin ich nicht. Okay, ich bin durch.
Ja, ich würde auch sagen, das war unser kleiner Trip in die Welt der Videospielmagazine. Früher, wie gesagt, ein absolut wichtiger Teil für uns gewesen. Und ja, wie gesagt, heutzutage gibt es noch genug. Also wer wirklich sagt, hey, ich möchte den Printmedien und den Videospieljournalismus auch dahingehend fördern. Es gibt genug Zeitschriften, die es noch zu kaufen gibt. Aber natürlich muss man sagen, man hat stetig sein Handy in der Hand und kann jede Sekunde sich irgendwas über irgendein Spiel reinziehen. Es ist schwer und es hat nicht mehr diesen Charme, den es früher einfach hatte, weil es früher halt das Medium dafür war. Ne?
Ja.
Ja. Aber es hat die schöne Welt der Demos für uns eröffnet. Das kann man einfach, wie gesagt, nicht häufig genug erwähnen, dass das unfassbar wichtig war. Und ja, Videospieljournalismus, Printmedien, Magazine, war eine schöne Zeit. War wirklich eine schöne Zeit. Ich kann jeden verstehen, der die heutzutage noch stapelweise zu Hause hat und gesammelt hat. Ich bereue wirklich meine Sammlungen damals damals, als ich dann aus dem Elternhaus ausgezogen bin, habe ich sie alle vernichtet, weil ich damals dumm war und dachte, naja, das ist dumm, wenn wir ehrlich sind, die würden heutzutage immer noch verstauben, aber ja. Ich würde schon mal noch mal ein-, zweimal gerne reinschauen und ich bin immer wieder am Überlegen, ob ich mir mal die eine oder andere Ausgabe zu gewissen Spielen damals, ob ich mir die hole, nochmal zulege. Es ist schon cool und hat einfach viel Nostalgie. Viel, viel Nostalgie.
Ja,
das stimmt. So, wohl. Sind wir durch?
Wir sind durch. Ich würde sagen, wir sind durch, Digga.
Digga. Coolio. Ja, sollen wir dann zu unserer guten alten Rubrik die Retro-Empfehlung rübergehen?
Ja, ich bitte drum. Möchtest du beginnen?
Ach, wenn du so fragst, hör mal, dann fange ich doch mal an. Ich habe im Rahmen unseres großen PS2-Monats, den ich hier ins Leben gerufen habe, auf Instagram, wer uns da noch nicht folgt, nochmal schnell Spielraum-Podcast bei Instagram eingeben, gibt es coolen Content, habe ich mir ein PS2-Spiel ausgesucht, und zwar State of Emergency. Ja, was soll ich darüber sagen? Ein Spiel, das doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber jetzt auch nicht super mainstreamig war. Ja, State of Emergency, du kannst einer von verschiedenen Charakteren aussuchen und es geht quasi darum, dass in der Spielwelt Chaos herrscht, denn irgendwie Anarchie und große Aufruhr und alle kloppen sich einfach ja, über den Haufen und das ist exakt das, was du auch machst. Du läufst durch die Gegend, prügelst auf alles ein, mit allem, was du irgendwie in die Hände bekommst. Und ja, klingt jetzt wahnsinnig stupide, macht aber einfach Bock. Ja? Also man kann hier sicherlich über, ja, kam glaube ich auch zu einer Zeit, wo es für so Spiele schwierig war, weil ja, verschiedenste Terroranschläge Schüsse auf irgendwelchen Schulen und ne, also ist natürlich ein Spiel, was wirklich jetzt nicht besonders pädagogisch ist. Aber wenn man über das alles hinweg sieht, beziehungsweise wenn man sagt, okay, Spiele sind Spiele, dann kann man damit einfach Spaß haben. Macht einfach Laune, kann man im Multiplayer zocken. State of Emergency gibt es auch einen zweiten Teil von, den habe ich leider nicht gespielt. Aber wer einfach mal Bock auf ganz stupides Rumgeprügel hat, dann bitte, State of Emergency für die PS2. Ich weiß nicht, ob es auch auf den anderen Konsolen erschienen ist, ist aber egal. Ist jetzt nicht überhäufig viel zu finden, kostet so ein 10er durchschnittlich, würde ich sagen, 10 bis 15 Euro kann man dafür zahlen. Ja, State of Emergency für die PS2, meine Retro-Empfehlung für heute.
State of Emergency, ja, tatsächlich finde ich, ist ein ganz skurriles Spiel. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du den zweiten Teil hast, aber nee, hast ja gesagt, hast du anscheinend nicht. Den ersten Teil warm geworden tatsächlich, aber ich weiß ganz genau, dass du dieses Spiel sehr, sehr magst. Cool. Vielleicht soll ich das auch einfach mal reinwerfen, einfach mal testen. Vielleicht gefällt es mir jetzt mittlerweile. Egal, anderes Thema. Ich habe auch eine Retro-Empfehlung. Und zwar, sollten eigentlich viele kennen, auf dem Nintendo 64 das Spiel Perfect Dark ist tatsächlich, wenn man sich so die Spiele auf dem N64 halt anschaut, die meisten sind nicht sehr schön gealtert. Ja. Alles ziemlich nebelig, sag ich mal, keine Weitsicht, komische, verschwommene Texturen und so. Und ich muss sagen, Perfect Dark ist super gealtert. Die Steuerung für einen Shooter, für die damaligen Verhältnisse, absolut top. Also man kommt da super gut rein. Wenn man nicht gut ist, was Shooter-Spielen angeht, auf einer Konsole mit Joystick und sowas, ne, gibt es da halt auch Zielhilfen. Die sind aber halt nicht so krass, dass sie halt alles übernehmen, nur so, die machen das Spiel noch ein wenig geschmeidiger. Also vom Spiel her als solches, von der Steuerung absolut klasse für einen Shooter, kann ich nur empfehlen. Die Story ist auch ganz schön mit der Hauptprotagonistin Joanna Dark. Ja, so ein bisschen ja, James Bond-mäßig, sag ich mal. Und war ja auch immer so, ja, da gab es ja so zwei Fraktionen damals. Ne? Die einen haben gesagt, okay, ich bin Perfect Dark-Fan, und die anderen sagen, ich bin Bond-Fan. Ja, ich finde Perfect Dark tatsächlich besser als die Bond-Spiele auf dem N64 und kann es wirklich nur empfehlen. Ganz wichtig ist, wenn ihr dieses Spiel spielen möchtet auf der Originalkonsole, braucht ihr ein Expansion-Pack. Weil ohne Expansion-Pack ist nur ja, so ein Deathmatch-Modus, sage ich einfach mal, möglich. Oder eben halt 1-4 Spieler, Splitscreen. Mit dem Expansion-Pack habt ihr die Möglichkeit, auch die Karriere, sage ich einfach mal, den Story-Modus zu spielen. Wirklich toll. Wirklich ein ganz tolles Spiel. Und der Story-Modus ist es auf jeden Fall wert. Ich habe das Spiel, als ich das damals, da hatte ich kein Expansion-Pack. Ja. Und ich war auch unwissend. War halt so einer Zeit, wo es kein Internet gab. Ja. Und ich habe mir dann so gedacht, wie das war jetzt, ne, einfach so ein bisschen Deathmatch und so. Und dann habe ich mal irgendwo auch in Spielezeitungen halt gesehen, dass es da irgendwie einen Story-Modus gibt, und war halt ganz perplex. Und irgendwie über 10 Ecken habe ich dann herausbekommen, hey, du brauchst ein Expansion-Pack. Und dann habe ich mal unter die Klappe beim N64 geguckt und, aha, da muss ja was rein. Ja, wie gesagt, ganz, ganz große Empfehlung. Das Spiel selber gebraucht ist nicht so teuer. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte es einfach nur spielen, reicht natürlich auch das lose Modul. Da muss man nicht unbedingt mit UVP, und hast du nicht gesehen. Ich habe natürlich in Originalverpackung mit Anleitung, mit allem drum und dran, im wirklich sehr, sehr schönen Zustand, weil das ein sehr, sehr wichtiges Spiel für mich ist und ich ja auch immer noch das Fullset für meinen N64 anstrebe. Aber ich schweife schon wieder ab. Perfect Dark. Super.
Ja, cool. Ja, habe ich tatsächlich auch auf dem N64 irgendwann mal nachgeholt. Definitiv in der Qualität für einen Ego-Shooter damals ja, deutlich herausragend. Und witzigerweise, um nochmal zum Thema zurückzukommen, habe ich das erste Mal davon auch in einer Screenfun erfahren, wo es auch, glaube ich, eine Top-Wertung bekommen hat.
Aha!
Perfect Dark.
Ja, mhm. Perfect Dark.
Super. Da schließt sich der Kreis wieder, mein Freund.
Ja, so, ja. Also
wollen wir die Folge abschließen, und natürlich tun wir die ehrenvollerweise wie immer mit dem Trivia to go. Und bevor ich Tobi damit dann hier die Folge beenden lasse, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Wie gesagt, wenn ihr mit uns austauschen wollt, wenn ihr Feedback da lassen wollt, besucht uns bei Instagram, Spielraum Podcast. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe diesmal, wie gesagt, auf eine deutlich bessere Tonqualität. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann immer ihr das hört. Und gebe ab an Tobi und das gute alte Trivia to go.
Jawolski, ich gebe mein Bestes. Und zwar habe ich was rausgefunden, was ganz, ganz Interessantes, finde ich persönlich. Ich hoffe, ihr findet das auch interessant. Und zwar, ich hau raus. Die Mehrspieler-Server des PlayStation 3-Titels Warhawk. Persönlich sagt mir das Spiel jetzt gerade nichts. Ja. Sind mehrere miteinander verbundene PlayStation 3-Konsolen. Das heißt, die hatten dann da irgendwo halt statt einem normalen Server, hatten die einfach mehrere PlayStation-Konsolen aneinander geschraubt. Finde ich auch ein bisschen verrückt irgendwie. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele waren das denn gewesen? Vielleicht kann man das ja irgendwie mal googeln oder so, mal ein Bild sehen. Schon ziemlich interessant. Auch ein bisschen crazy. Und vor allen Dingen auch, weiß nicht, ein Server dürfte doch eigentlich günstiger sein als mehrere vernetzte PlayStation-Konsolen. Aber naja, die von Warhawk, die wissen schon, was sie getan haben. Das war auf jeden Fall mein Trivia to go. Und fand ich ziemlich interessant. Wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das auch interessant. War wieder mal eine schöne Folge heute. Mit einem ziemlich coolen Thema. Ja, es wird wahrscheinlich wieder so sein, im Nachhinein fallen uns beiden wahrscheinlich wieder 1000 Sachen ein, die wir auch noch hätten sagen können. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut alles so zusammengefasst und unseren eigenen Senf auch nochmal dazugegeben, was wir von Spielemagazinen damals und heute so halten. Ja, coole Folge auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, wünsche euch einen angenehmen Abend und oder morgen oder ja, wie Frankie halt auch gesagt hat, wann auch immer ihr uns hört, und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.